Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Willkommen an diesem Sonntagabend zum Wochenausklang. Am Ende kann es sowieso nur eine geben. Eine Stadt oder Region, die sich für Deutschland um die Ausrichtung der Olympischen Spiele bewirbt. Die ersten drei Interessenten stehen schon fest. Berlin, München und die Rhein-Ruhr-Region. Ob sich auch Hamburg auf den Olympiaweg machen kann, darüber wurde bis einschließlich heute in der Hansestadt abgestimmt. Doch aller eindrucksvollen Werbung zum Trotz, am Abend wurde ziemlich schnell klar, einen vierten Bewerber wird es nicht geben. Benedikt Schäper.
Vor 9 Monaten hatte Hamburg Steffen Rühlke ins Rennen geschickt, um die Olympischen und Paralympischen Spiele in die Hansestadt zu holen. Am Nachmittag noch gespanntes Warten auf das Votum der Bürger.
Ich bin heute, ob Sie es glauben oder nicht, so ruhig und gelassen wie selten zuvor, weil ich weiß, dass wir alles reingeworfen haben. Und das ist genau wie im Sport. Mehr kann man nicht tun. Das haben wir getan. Und deswegen bin ich froh und ruhig und gelassen und erwarte das, was kommt.
Rühlke organisierte im Auftrag des Senats eine millionenschwere Kampagne, visualisierte, wie Wettkämpfe zwischen Alster und Elbe aussehen könnten für die heutige Entscheidung. Die Konkurrenz hatte schon vorgelegt. München will unter anderem mit historischen Sportstätten punkten und hat im vergangenen Oktober mit 66% für eine Bewerbung gestimmt. Gefolgt im April von der Region Köln-Rhein-Ruhr. Auch hier wollen rund 2/3 die Kandidatur. Ein Werbefaktor, die Rekordticketanzahl. Auch die Hauptstadt hat ihren Hut in den Ring geworfen. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat jüngst mit breiter Mehrheit für Spiele gestimmt, aber auf Bürgerbeteiligung verzichtet. Ein deutliches Ja auch aus Kiel, als Co-Austragungsort vor allem fürs Segeln. Am Abend dann das Wahlergebnis des Hamburger Referendums. 54,9% lehnen eine Kandidatur ab. Für Bürgermeister Tschentscher eine herbe Niederlage.
Das Votum gegen die Bewerbung ist für den Senat verbindlich. Ich bedauere die Entscheidung, aber ich habe soeben den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes darüber informiert, dass Hamburg die Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele nicht aufrechterhält.
Bereits 2015 hatten Hamburgs Bewohner in einer Volksabstimmung eine Kandidatur abgelehnt. Alte und neue Gegner sehen bis heute keine Grundlage für Olympische Spiele in der Hansestadt.
Sport ist vielfältiger als das. Es gibt noch deutlich andere Optionen. Und ich glaube, Hamburg möchte sagen, wir wollen eine andere Option haben. Hört uns zu, lasst uns das entwickeln.
Kampagnenmanager Steffen Rühlke bedauert zwar, dass die Hamburger gar nicht erst an den Start gehen wollen, zeigt sich aber als fairer Verlierer.
Die Hamburger und Hamburger haben gesagt Nein zu den Olympischen und Paralympischen Spielen. Wir haben alles gegeben. Das ist wie im Sport. Es hat nicht gereicht. Als gute Demokraten werden wir das würdevoll respektieren.
Mit der heutigen Hamburger Entscheidung ist nun der Startschuss gefallen für einen Dreikampf im Rennen um die deutsche Kandidatur. Ende September entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund dann, welche Stadt oder Region zum internationalen Wettbewerb antritt. Für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 40 oder 44.
In den Osten der Republik, wo die Landschaft jetzt Ende Mai blüht. Buchstäblich. Allerdings meinte der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl 1990 mit den blühenden Landschaften weniger eine ökologische als eine ökonomische Zukunftsperspektive für die ostdeutschen Bundesländer. Doch damit verhielt es sich bekanntermaßen doch komplizierter als gedacht. Die ostdeutsche Wirtschaft holte zwar ordentlich auf, aber kam nie an westdeutsches Niveau ran und droht aktuell, laut dem neuen Wettbewerbsreport Ostdeutschland, den Anschluss zu verlieren. Politik und ostdeutsche Unternehmen diskutieren gerade, umgeben von blühenden Landschaften am Scharmützelsee in Brandenburg, darüber, was dringend zu tun ist. Markus Rehr.
Auf dieser Baustelle bei Wustermark im Havelland investiert ein britisches Unternehmen gerade 3 Milliarden Euro. Ein riesiges Rechenzentrum soll hier in Brandenburg entstehen. Die Nähe zu Berlin war ein entscheidender Faktor, dieses Umspannwerk ein weiterer.
Ich habe mir erstmal dieses Umspannwerk angeguckt und dann stand ich hier auf ungefähr auf diesen Flächen hier und habe einfach gesehen, wie viel Land hier eigentlich ist. Und damals war es so, dass ich dann hier schon, ich habe gesagt, hier will ich hin.
Durch das Rechenzentrum sollen IT-nahe Firmen nach Wustermark gelockt werden, sagt die Gemeinde, und dadurch attraktive Arbeitsplätze und Steuereinnahmen für Investitionen in Schulen und Kitas bringen. Auch beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow geht es vor allem um die eine Frage: Was kann den Standort Ostdeutschland voranbringen? Die Stimmung unter den Unternehmern hier ist nicht die beste. Nur 25% der befragten Unternehmen sehen die Gesamtsituation positiv, 49% negativ. Das Potenzial Ostdeutschlands dagegen halten 57% für groß, nur 22% schätzen es als klein ein. Stärken sehen Unternehmer wie Experten in einer industrienahen Forschungslandschaft und in gut ausgebildeten Fachkräften, aber nicht nur.
Der Standort mit seinen Bedingungen verbesserter Infrastruktur, im Grunde neuerer Infrastruktur. Die großen Brückenprobleme haben wir in den alten Bundesländern, einfach der Historie geschuldet. Dem weit vorangeschrittenen Ausbau der Erneuerbaren, der Verbesserung und Verfügbarkeit von Fernwärme. Also zeigt ja, als sind viele Elemente deutsam. Und es ist nicht mehr so, dass Regionen in den neuen Ländern schlechter ausgestattet sind als in den alten.
Auf die Stimmung drücken vor allem hohe Regulierung, Abgaben und Energiepreise. Und die Ostbeauftragte der Bundesregierung muss sich hier beim Wirtschaftsforum auch das anhören. Mehr als die Hälfte der Unternehmen spüre noch nichts von den wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung.
Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir gerade in diesen Zeiten auch sehr klar sagen, was geht und was nicht geht und was noch dauert. Wir arbeiten intensiv daran, dass wir das Land modernisieren, gerade auch mit der Digitalisierung, Entbürokratisierung. Da haben wir uns sehr viel vorgenommen. Das ist auch sehr intensiv in der Umsetzung. Aber das wird mittelfristig wirken und nicht sofort.
Auch am Rechenzentrum im Havelland bei Wustermark wird man noch eine Weile bauen. Immerhin 2028 soll es ans Netz gehen.
Die mittelalterliche Kreuzritterburg Beaufort bietet einen Blick über weite Teile des Südlibanon. Sie gilt deshalb als strategisch wichtiger Punkt. Und daran hat sich im Laufe der Jahrhunderte nichts geändert. So hat nun die israelische Armee die Burg im Zuge der jüngsten Bodenoffensive eingenommen. Seit Mitte April gilt zwischen Israel und der Hisbollah offiziell eine Waffenruhe, doch beide Seiten halten sich nicht daran. Vergangene Woche eskalierten die Luftangriffe im Süden des Libanon. Nun die Ausweitung der israelischen Bodenoffensive Richtung Norden über den Litani-Fluss hinweg weiter bis zur Beaufort-Höhe. Aus dem Libanon berichtet Vera Rudolph.
Auf dem historischen Wahrzeichen für die Menschen im Libanon weht seit heute Morgen die israelische Flagge. Die Burgruine auf fast 700 Meter Höhe, bislang eine Schlüsselposition der Hisbollah. Und ein wichtiger strategischer Ort, von dem sich das umliegende Gebiet weit überblicken lässt. Nach heftigen Kämpfen hat das israelische Militär ihn nun besetzt. Unsere Truppen haben den Litani-Fluss überquert. Sie haben Beaufort eingenommen und Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht, die vorher unter Kontrolle der Hisbollah standen. Mein Befehl lautet nun, diese zu festigen und auszuweiten. Bereits in den 70er Jahren war das Gebiet um die Burg umkämpft, damals zwischen der palästinensischen Befreiungsorganisation und dem israelischen Militär. Das eroberte die Burg 1982 schon mal und hielt sie als Militärstützpunkt bis zum Rückzug aus dem Libanon im Jahr 2000 besetzt. Der Vorstoß bis nach Beaufort, für Israel ein enormer militärischer Vorteil, so Militärexperten. Von hier aus können sie die Truppen an der gelben Linie, also dem bereits eingenommenen Gebiet, sowie die Übergänge und Brücken, die die israelische Armee neu errichtet hat, absichern. Dies erleichtert den Bodentruppen den Vorstoß nach Westen und Norden. Auch in der Küstenstadt Tyros griff Israel heute wieder aus der Luft an und erneuerte seinen Räumungsaufruf für weitere Gebiete mit über 100 Ortschaften. In der Hauptstadt Beirut stehen viele Menschen unter Schock. Der neue Vorstoß Israels reißt bei vielen Libanesinnen und Libanesen alte Wunden auf. Es fühlt sich an, als ob der ganze Libanon verloren ist, nicht nur der Süden. Denn die Festung ist ein Wahrzeichen für uns. Ab Dienstag wollen libanesische und israelische Vertreter in Washington weiter verhandeln. Die Themen: die Entwaffnung der Hisbollah und eine Waffenruhe, die halten soll. Wie willst du verhandeln, wenn du nichts in der Hand hast? Unsere Regierung bettelt um eine Waffenruhe und wir wissen, was wir von Israel erwarten können. Während verhandelt wird, töten sie weiter. Auch im Norden Israels immer wieder Luftalarm. Die Hisbollah greift hier weiter mit Drohnen und Raketen an.
Zu Vera Rudolph in Beirut. Vera, die Einnahme der Burg Beaufort hat also militärisch und symbolisch große Bedeutung. Welche politischen Folgen hat sie denn?
Ja, es wird vermutlich die Verhandlungen erschweren, die ja ab Dienstag in Washington mit Regierungsvertretern beider Länder angesetzt sind. Und die waren sowieso schon davor auch festgefahren. Jetzt also der Vorstoß über den Litani-Fluss nach Beaufort. Das ist ein Wahrzeichen für viele Libanesinnen und Libanesen. Und Israel hat anscheinend auch grünes Licht für dieses Vorgehen von den USA bekommen und hat auch angekündigt, in den nächsten 24 Stunden weitere Gebiete einzunehmen. Dem Libanon selbst bleibt nichts anderes übrig, als weiter zu verhandeln. Hier im Land gibt es keine Kraft, um Israel dazu zu zwingen, aus den eingenommenen Gebieten sich wieder zurückzuziehen. Das heißt, der Libanon ist darauf angewiesen, auf internationalen Druck, aber auch auf eine klare Haltung der USA, um seine Staatssouveränität wiederherzustellen.
Vera, welche Folgen lassen sich absehen für die Menschen im Libanon?
Also mit diesem erneuten Räumungsaufruf von heute sind über 100 Ortschaften betroffen. Das heißt, die schiitische Bevölkerung, die in diesen Gebieten geblieben ist, die wird jetzt vertrieben, macht sich auf den Weg hier Richtung Norden, auch in die Hauptstadt Beirut. Das heißt, der Druck hier auf die Hauptstadt nimmt zu und auch auf den ja sowieso überforderten, bankrotten Staat.
Dankeschön, Vera Rudolph in Beirut.
Gerne.
Und wir blicken auf das Sportliche dieses Abends, auf die deutsche Fußballnationalmannschaft, die sich in 2 Tagen auf den Weg in die USA macht. So war es heute also ihr finaler Auftritt in Deutschland vor der anstehenden Weltmeisterschaft in Nordamerika im Testspiel gegen Finnland. Und da in Mainz hat sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann torreich von den Fans hierzulande verabschiedet. Bernd Schmelzer.
Der Bundestrainer kann sehr zufrieden sein. Ergebnis und vor allem die zweite Hälfte stimmen optimistisch. Die DFB-Auswahl geht nach 34 Minuten in Führung, als Dennis Undorf nach einer schnell ausgeführten Ecke zur Stelle ist. 5. Länderspieltor im 7. Auftritt für den Stuttgarter. Die Finnen haben sich bis zu diesem Zeitpunkt gut gewehrt. In der ausverkauften Mainzer Arena geht es nach dem Seitenwechsel sehr schnell. Als die finnische Abwehr das 2:0 durch Florian Wirtz extrem begünstigt. Der Weltranglisten 37. hat nun Probleme, dem Tempo der deutschen Mannschaft noch etwas entgegenzusetzen. Denn kurz darauf sind Lennart Karl und erneut Dennis Undorf nicht zu halten. 3:0 und noch keine Stunde vorbei. Undorf mit einem Doppelpack und einer Vorlage, eine Top-Vorstellung, danach muss er allerdings angeschlagen raus. Was den Spielfluss aber nicht beeinträchtigt. Genauso wenig wie die Abschlussqualität. Jamal Musiala 4:0 bei seinem Comeback im DFB-Trikot nach über 15 Monaten verletzungsbedingter Pause. Gleichzeitig der Endstand. Test gelungen, so kann's losgehen Richtung USA.
Mit einem sehr guten Gefühl. Wir sind, haben eine gute Einstellung, sind positiv. Wir wissen, was wir schaffen können. Und einfach weitermachen.
Ich glaube, wir haben heute ein gutes Spiel absolviert und können stolz auf uns sein.
Morgen wird sich die Mannschaft in Frankfurt von den Fans noch verabschieden, ehe es am Dienstag dann nach Chicago geht. Dort steht am kommenden Samstag noch ein Test gegen die USA auf dem Programm.
Von Mainz nach Magdeburg, wo auf der traditionsreichen Galopprennbahn heute im Wortsinn nichts Großes geboten wurde. Denn hier haben Sieger kurze Beine bei der deutschen Meisterschaft im Dackelrennen. Wo sonst die Hufe fliegen, wehten an diesem Wochenende die Ohren im Wind. Wo sonst Pferde ihre Runden galoppieren, rannten jetzt Dackel auf einer 40 Meter Distanz um die Wette. Das mag aus vielerlei Gründen nicht jedermanns Sache sein. Viele Fans aber, ob an der Rennbahn oder im Internet, sind hin und weg. Sven Knobloch hat sich mittendrin auf der Magdeburger Galopprennbahn Hund und Halter angeschaut.
In ein paar Sekunden geht es für Schmusi um alles. Finale der deutschen Meisterschaft im Dackelrennen. 40 Meter bis zur Unsterblichkeit. Ein paar Stunden früher, auf der Magdeburger Galopprennbahn, auf der sonst Pferderennen stattfinden, treten an diesem Wochenende mehr als 250 Dackel gegeneinander an. In den Rennklassen Kaninchen, Zwerg und Standarddackel. Bruno und Larissa Backe ruhen sich mit ihrem Standarddackel Schmusi gerade im Schatten aus. Er hat sich für das Finale qualifiziert und soll sich jetzt schonen und stärken. Die drei kommen aus einem kleinen Ort im Harz. Es ist ihr erstes Dackelrennen. Den 40-Meter-Sprint haben sie zu Hause einfach mal ausprobiert.
Wir haben auch nebenbei die Zeiten gestoppt, weil wir uns dann vorher belesen hatten, wie schnell laufen die denn so im Durchschnitt. Und da haben wir dann bei uns beim Training schon gesagt, ganz schön,
doch so
schnell. Ja, gucken wir mal, was denn wird. Und hat er anscheinend ja doch gut bewiesen, dass es auch ohne viel Training, sage ich mal, wenn der Spaß, der sollte ja im Vordergrund stehen und sich da ein bisschen reindenkt, geht das auch.
Anstrengend war es bisher, sagen sie, für alle. Tierschützer kritisieren solche Rennen. Der Lärm und die Menschenmengen seien großer Stress für die Hunde, besonders Dackel zudem sehr anfällig für Rückenverletzungen. Veranstalterin Annemarie Mietreich betont, vor dem Rennen gibt es für alle Hunde einen verpflichtenden Gesundheitscheck.
Entweder durch unsere Tierärztin oder durch die heimische. Der darf dann auch nicht allzu alt sein, also maximal 7 Tage, damit wir wirklich wissen, dass der Hund fit ist. Die Impfausweise werden kontrolliert. Wir sind hier komplett im Gespräch mit dem Veterinäramt.
Was hier in Magdeburg schnell klar wird, der Dackel ist wieder in Mode. Früher als Spießerhund verschrien, ist er nun zum Trendtier auf Instagram geworden. Einige lassen ihn sich hier sogar unter die Haut stechen.
Sie sind natürlich anspruchsvoll, aber auch total witzig und lieb und ja, ist einfach ein toller Hund, ja.
Bei Schmusi laufen die letzten Vorbereitungen. Beim Rennen wird Larissa den Hund am Start festhalten, Bruno von der Ziellinie mit einem kleinen Ball locken. Auf den wird er jetzt nochmal trainiert.
Ja gut, ich bin tatsächlich aufgeregter, als ich eigentlich sein wollte. Weil, wie gesagt, damit haben wir ja nicht gerechnet, ja. Und jetzt komm! Aber jetzt, wie gesagt, ist alles möglich. Wir haben uns noch mal so die Zeiten von den anderen so angeguckt. Da kann eigentlich, wenn wir Glück haben, von 1 bis 8 alles drin sein.
Jetzt wird es ernst. Mit den 7 anderen Finalteilnehmern geht es zur Startlinie.
Musik, komm, Junge!
5,95 Sekunden werden es für Schmusi. Das reicht am Ende nur zu Platz 7.
Alles gut, nicht letzter. Damit können wir leben.
Auf dem Siegertreppchen stehen heute andere. Aber Bruno und Larissa Backe wollen es mit Schmusi im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal probieren.
Na dann, so. Und am Ende eines Wochenendes mit zum Teil viel Regen und Gewittern schauen wir noch darauf, was uns natürlich in der neuen Woche erwartet. Claudia, wie wird's denn?
An Jessie Mong ist mal Wetterberuhigung, sogar von Westen her zunehmend trocken. Dienstag erneut. Örtlich auch wieder sehr starke Schauer und Gewitter mit heftigem Regen und mit Hagel gab es auch heute. Man sieht hier zum einen vom Münsterland rüberreichend über Nordhessen jetzt bis Richtung Erzgebirge. Auch in Bayern und Baden-Württemberg gab es heute Überflutungen, zum Teil auch dickeren Hagel. Also es waren einige heftige Schauer und Gewitter dabei. So eindrucksvoll sahen die Schauer aus mit Blick in Richtung Bodensee. Hier sieht man sehr schön die Fallstreifen, da hinten den Bodensee. Und es gab Starkregen und dazu auch orkanartige Böen. Also heute beispielsweise in Treuen in Sachsen 82 Liter, Bad Lippspringe in Nordrhein-Westfalen 80 Liter pro Quadratmeter, eine orkanartige Böe, St. Bartholomä in Bayern und Zwiesel kam auf eine schwere Sturmböe mit 97 Kilometern pro Stunde. Jetzt allerdings erstmal Wetterberuhigung. Wir kommen zumindest kurzzeitig unter Zwischenhocheinfluss. Für den morgigen Tag, dann am Dienstag das nächste Tief. In der Nacht ziehen die kräftigsten Schauer und Gewitter weiter nach Osten und ab und sie schwächen sich dabei auch ab. Morgen dann im Laufe des Tages immer wieder Auflockerungen. Kaum Schauer, bleibt überwiegend trocken mit sonnigen Abschnitten und die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 15 bis 8 Grad. Im Norden auch längere Zeit klar, da kann man den fantastischen Vollmond bewundern. Morgen Nachmittag meist 23 bis 26 Grad, am Dienstag neue Schauer und Gewitter aus Westen, örtlich auch wieder mit Unwetterpotenzial, am Mittwoch vor allem im Süden nass, ansonsten eher trocken, Temperaturen gehen ein bisschen runter.
Also einige haben wirklich viel zu ertragen wettertechnisch. Da klingt Wetterberuhigung erstmal richtig gut. Vielen Dank, Claudia. So, und damit bleibt uns noch, Ihnen einen guten Start in die neue Woche zu wünschen. Das waren für heute unsere Tagesthemen. Von morgen an begrüßt Sie dann hier Ingo Zamperoni. Tschüss, machen Sie es gut. Musik